Letztendlich ist das System der Apothekenpflicht von Arzneimitteln ein Apothekerinnen- und Apothekerprinzip. Und wenn das aufgelöst wird, werden wir Tür und Tor öffnen für Systemänderungen, die wir alle nicht wollen.
PZ nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.
Herzlich willkommen zu PZ nachgefragt, dem Podcast der Pharmazeutischen Zeitung. Mein Name ist Alexander Müller, ich bin Chefredakteur der PZ und heute begrüße ich ABDA-Präsident Thomas Preis hier im Podcast-Studio. Herzlich willkommen.
Hallo Herr Müller.
Wir nehmen am 1. Oktober auf. Der Apothekertag liegt jetzt 2 Wochen zurück. Der Apothekertag, bei dem Bundesministerin Nina Wagen die Eckpunkte ihrer Reform vorgestellt hat. Und dann wurde im Anschluss, als die Ministerin weg war, beim Apothekertag eine Resolution verabschiedet, mit der die Politik an ihre Versprechen aus dem Koalitionsvertrag erinnert wurde, Herr Preis, und zwar maßgeblich die sofortige Erhöhung des Honorars als Soforthilfe und aber auch die klare Ablehnung der Idee einer Apotheke ohne Apotheker. Wie ist es denn seit dem Weitergang? Gab es nochmal einen Austausch mit dem Ministerium?
Ja, wir sind natürlich im ständigen Austausch mit der Politik und auch mit dem Ministerium. Jetzt ist entscheidend der Fahrplan. Die Ministerin hat Eckpunkte vorgestellt, aber Eckpunkte sind noch kein Gesetz, noch kein Referentenentwurf. Aber wir gehen davon aus, dass der Referentenentwurf jetzt direkt Anfang Oktober kommen wird. Und dann werden wir dort nochmal genau prüfen, was ist denn von den Eckpunkten wirklich in diesem Referentenentwurf enthalten. Und dann werden wir darauf reagieren, wie andere auch. Der Referentenentwurf wird ja vorgelegt den Verbänden, die dort Stellungnahmen zu abgeben können, und auch den Ländern.
Wie zuversichtlich sind Sie denn, dass diese beiden Kernforderungen jetzt schon im Referentenentwurf berücksichtigt werden? Weil es ist ja vielleicht schon schwieriger, etwas nochmal wegzukriegen, was schon mal schwarz auf weiß in so einem Entwurf steht, oder?
Deshalb strengen wir uns jetzt sehr an, dass die Punkte, mit denen wir nicht einverstanden sein können, dort nicht hineinkommen. Das ist ja schon des Öfteren passiert, dass Eckpunkte eben nicht so umgesetzt wurden in einem ersten Referentenentwurf, wie sich das vielleicht die Politik im ersten Schritt vorgestellt hat. Aber wir sind schlauer, wenn wir das Papier vorliegen haben.
Die Honorarfrage stand im Koalitionsvertrag eigentlich drin. 9,50 Euro sollen die Apotheken bekommen. Sie haben gesagt, das ist eigentlich nah am Wortbruch, was die Politik gerade macht.
Das muss man so bezeichnen, denn das auf die finanzielle Situation der Krankenversicherung, der Krankenkassen zu legen, ist nicht richtig, denn die Situation der Krankenkassen und die schlechte finanzielle Situation war ja auch schon klar, als der Koalitionsvertrag gemacht wurde. Und Apothekerinnen und Apotheker und die öffentlichen Apotheken sind eine tragende Säule der Gesundheitsversorgung. Und im Gegensatz zu allen anderen Berufen können wir unsere steigenden Kosten eben nicht umlegen. Alle anderen, die Krankenhäuser, die Arztpraxen, können ja jedes Jahr verhandeln und erzielen dort neue Honorarzuwächse, die gerade daran ausgemacht werden, wie die Kosten im Bereich der Inflation, also der sonstigen Kosten und insbesondere der Personalkosten gestiegen sind. Und das ist den Apothekerinnen und Apothekern seit Umstellung der Arzneimittelpreisverordnung seit über 20 Jahren eben nicht möglich. Das muss sich ändern, aber vor der Honorarreform Richtung einer Verhandlung brauchen wir dringend eine Soforthilfe.
Also die Forderung bleibt bestehen, Sie brauchen die Erhöhung jetzt, um dann auf der Basis zu verhandeln. Gleichzeitig setzt sich ja der DRV und auch die ABDA sehr dafür ein, dass diese Verhandlungslösung mit den Krankenkassen kommt und eben auch die Dynamisierung innerhalb dieser dann gesetzten Leitplanken. Was die Honorarerhöhung, diese Soforthilfe angeht, höre ich aus der Politik wiederum, aus dem BMG und auch aus den Fraktionen. Naja, in einer anderen Version des Koalitionsvertrags stand ja noch drin, dass man diese versicherungsfremden Leistungen vom Bund übernehmen wird, also sprich die Beiträge für die Bürgergeldempfängerinnen und Empfänger, und dass das Geld eben jetzt fehlt. Jetzt kann man sagen, okay, dann wäre es vielleicht ehrlicher gewesen, die finanziellen Zusagen gleich mitzustreichen, wenn man das in die letzte Version nicht mit reinnimmt. Aber vertrauen Sie jetzt auf die Kommission, dass die dieses Geld irgendwie noch reinholt, also die Kommission, die Ministerin Wagen jetzt eingesetzt hat für die Finanzmittel?
Das sind für mich nur Ablenkungsmanöver. Andere Erhöhungen werden ja auch finanziert. Die Ärzte haben ja einen Tag, nachdem Frau Waken bei uns auf dem Deutschen Apothekertag war und gesagt hat, es gibt keine Erhöhung in diesem Jahr. Sie will sich das erst im nächsten Jahr wieder angucken. Einen Tag später hat ja die Ärzteschaft dann einen Abschluss erreicht und 2,8% mehr bekommen. Das ist einfach im System implementiert und wir müssen diese regelmäßigen Anpassungen auch implementiert bekommen. Aber bis die zieht, muss die Soforthilfe kommen. Da gibt es kein Wenn und Aber und kein Abweichen von dieser Position.
Und die kriegen Sie doch in den Gesetzentwurf rein irgendwie.
Die Ministerin hat ja ganz klar gesagt, dass sie das nicht im Gesetzentwurf haben wird. Deshalb werden wir mal schauen, ob sie da die Meinung geändert hat. Wenn sie daran festhält, will sie ja dann im nächsten Jahr per Verordnung oder Sondergesetz das regeln. Der bessere Weg wäre, wenn es im Gesetz wäre.
Ja.
Und wenn nicht, heißt das aber nicht, dass wir nicht an diesem Ziel festhalten, weil das Sterben oder Schließen von Apotheken wird ja jetzt nochmal an Fahrt zunehmen, weil viele Kolleginnen und Kollegen einfach mit den 9,50 Euro gerechnet haben. Mhm. Und wenn da eben keine sichere Perspektive ist, dann hat die Politik das zu verantworten, dass weitere Apotheken vom Netz gehen.
Gut, warten wir mit dem Honorar mal ab, was drinsteht, beziehungsweise welche Vorstöße es dann geben kann.
Ja, abwarten reicht da nicht. Wir werden natürlich die entsprechenden Maßnahmen machen, aber die nächsten Hebel werden dann umgestellt, wenn wir den Gesetzesentwurf haben.
Sehr gut, den Elfmeter haben Sie sicher verwandelt. Ich meinte eigentlich nur diesen Podcast, dass wir jetzt mal zum nächsten Thema können, nämlich Apotheke ohne Apotheker. Mein Eindruck ist, dass sich das Thema zumindest im Ministerium ziemlich festgesetzt hat.
Das heißt nicht, dass das der richtige Weg ist und deshalb werden wir das auch maßgeblich verfolgen, dass das nicht kommt. Das ist eine Änderung des Systems, dass eine Apotheke durch einen Apotheker geführt wird oder eine Apothekerin. Das ist ja kein Selbstzweck, sondern das ist das System, worauf eine sichere Arzneimittelversorgung beruht. Letztendlich ist das System der Apothekenpflicht von Arzneimitteln ein Apothekerinnen- und Apothekerprinzip. Und wenn das aufgelöst wird, werden wir Tür und Tor öffnen für Systemänderungen, die wir alle nicht wollen und auch die Politik nicht verantworten kann, weil so etwas gibt es weltweit nicht, was dort jetzt vorgeschlagen wird.
Es gab ja, also der Widerstand gegen diese Pläne hat wiederum Selbstwiderstand hervorgerufen von der Apothekengewerkschaft Adexa, aber auch vom Bundesverband PTA. Können Sie verstehen, dass sich die Berufsgruppe nicht ernst genommen fühlt, wenn gesagt wird, ihr könnt da keine Sicherheit garantieren in den Phasen, wo keine Apothekerin oder Apotheker da ist?
Es geht darum, dass die alleinige Verantwortung bei der Abgabe von Medikamenten auch für die PTAs, das in vielen Bereichen ja auch eigenständig machen können, wenn sie die entsprechende Berufserfahrung haben, hat der Apotheker die Apothekerin die Letztverantwortung, also der Apothekenbesitzer, die Filialleitung, die pharmazeutische approbierte Filialleitung oder der approbierte Apotheker, die Apothekerin haben die Letztverantwortung. Und das ist auch wichtig, dass Apotheken in der Form erhalten bleiben. So besteht die Chance, dass sichere Arbeitsplätze weiter gewährleistet werden. Wir hätten ganz schnell einen Systembruch, der dazu führen würde, dass wir ganz schnell ein Fremd- und Mehrbesitzverbot haben und das Pharmaziestudium dazu gar nicht mehr notwendig sein wird. Und wir sind uns ganz sicher, dass die allermeisten PTAs das auch nicht wollen. Und wir sehen eine große Chance durch die neuen Gesundheitsdienstleistungen, die das Ministerium ja ankündigt in den Eckpunkten, dass wir viel, viel mehr Know-how der PTAs brauchen, um diese Gesundheitsdienstleistung zu erfüllen.
Okay, also ich fasse mal zusammen, es geht Ihnen jetzt nicht so sehr darum, dieses, was in der Praxis gelebt wird, eine PTA, ein PTA verantwortet die Arzneimittelabgabe, die konkrete täglich selbst, ohne dass jetzt in jedem Einzelfall da ein Approbierter daneben steht, sondern es geht darum, dass im Grunde durch diese Vertretungsregelung die Apothekenpflicht untergraben wird. Ist natürlich jetzt sehr weit nach vorne gesponnen, aber das Risiko sehen Sie.
Das ist ein ganz klares Risiko. Und da sind wir uns auch sicher, dass das die Regierung gar nicht will. Denn in dem Koalitionsvertrag steht ja ganz klar, wir bestärken nochmal das Fremd- und Mehrbesitzverbot. Aber das wird hintenrum dadurch ermöglicht werden.
Sie haben es gerade angedeutet, die Abda will sich selbst eigentlich für eine Weiterentwicklung des Berufsbilds PTA einsetzen. Wie könnte die denn aussehen, jetzt mal abseits dieser Vertretungsregelung?
Ja, das, was ja auch vorgeschlagen wird vom BMG in Bezug auf mehr Kompetenzen für PTAs, beinhaltet ja auf jeden Fall eine Schulung, die 2 Jahre dauern soll. 2 Jahre, da hat man fast ein Pharmaziestudium erledigt. Und wenn wir
zusammen mit der PTA-Ausbildung dann.
Ja, genau. Ja. Und eine PTA mit entsprechender Berufserfahrung braucht ja noch nicht mal eine Hochschul- oder ein Abitur, sondern kann ja da mit der entsprechenden Berufserfahrung auf jeden Fall an einer Universität das Studium starten. Und wenn man dann noch Erleichterungen zum Beispiel schafft, dass eine PTA mit der nötigen Berufserfahrung zum Beispiel beim praktischen Jahr Einsparungen hat von einem halben Jahr oder vielleicht noch länger, dann würde ja auf jeden Fall das Ergreifen des Pharmaziestudiums viel leichter werden.
Also da die Hürden senken und damit den Beruf nicht an sich aufwerten, sondern umwidmen, die Arbeitskräfte, die man hat, so.
Genau, wir müssen auf jeden Fall den Zugang zum Studium qualifizierten und interessierten PTAs noch leichter machen. Dafür wollen wir Gespräche führen mit der Regierung und da sehe ich wirklich eine ganz große Chance, dass Apotheken eben im Bereich der Prävention und Früherkennung und pharmazeutischen Dienstleistungen viel mehr Aufgaben in Zukunft übernehmen, dass dann sich der Beruf der PTA viel, viel weiter entwickeln kann und die Attraktivität steigert.
Jetzt kommt vom BVPTA und aus dieser Gruppierung aber auch die Frage, wie denn man die Versorgung überhaupt sicherstellen will, ohne PTA mehr Verantwortung zu übertragen. Wir reden von Personalmangel überall, jetzt sollen noch mehr Aufgaben dazukommen. Also läuft man da nicht so sehr in den Engpass rein, dass man über so eine Vertretungsregelung nachdenken muss?
Ich glaube, dass das gar nicht der Fall ist. Wir werden ja diese neuen Aufgabenfelder nach und nach zusätzlich entwickeln. Und wir sehen ja, dass Apothekerinnen und Apotheker da auch langsam herangeführt werden müssen. Wir sehen das beim Impfen und auch bei den pharmazeutischen Dienstleistungen. Das sind große neue Felder. Aber der Berufsstand insgesamt, Apothekerinnen und Apotheker, die Apothekenleiterinnen und Apothekenleiter und auch die PTAs in unseren Apotheken müssen ja diese neuen Arbeitsfelder in jeder Apotheke sich neu erarbeiten, hart erarbeiten.
Ja. Jetzt bin ich mal ganz ketzerisch. Die Pläne der Ministerin sehen ja vor, dass die Apotheken ausnahmsweise auch verschreibungspflichtige Arzneimittel ohne Rezept abgeben dürfen sollen. Unter genau definierten Bedingungen übernehmen sie dann ja quasi die Rolle, die Aufgabe des Arztes, der Ärztin. Jetzt mal die Gretchenfrage. Wieso soll eine PTA nicht ebenso unter definierten Bedingungen den Apotheker oder die Apothekerin kurzfristig ersetzen können, wenn er beim Zahnarzt ist oder außer Haus?
Das ist die große Gefahr, dass Juristen sofort erkennen werden und einklagen werden, wenn eine PTA eine Apotheke 2 Stunden führen kann oder vielleicht mal einen Tag, oder die Ministerin hat ja sogar erklärt, dass das eine Urlaubsvertretung sein kann und dann kann der Apotheker oder die Apothekerin in Alaska oder in Afrika sein und die PTA führt diese Apotheke alleine, dann wird sofort juristisch angegriffen werden, dass eine Apotheke überhaupt gar keinen Apotheker mehr braucht, weil wenn der 4 Wochen ersetzt wird, dann spricht ja gar nichts dagegen, dass grundsätzlich gar
keine. Jetzt andersrum, der Arzt, der könnte nicht genauso argumentieren, wenn der Apotheker jetzt einmal das Abgeben vom Freitagnachmittag, weil die Praxis zu ist, könnte das auch immer machen.
Das sind jetzt ganz unterschiedliche Aufgabenfelder. Apotheken übernehmen da ja keine Aufgabe des Arztes, sondern übernehmen eine neue Verantwortung Verantwortung, Eigenverantwortung, wo sie pharmazeutisch, medizinisch und finanziell haften. Das ist eine ganz andere Qualität der Verantwortungsübernahme und deshalb ist das auch etwas, woran sich die Ärzte gewöhnen müssen, aber der Blick in andere Länder zeigt, dass andere Länder viel, viel weiter sind. Da übernehmen Apothekerinnen und Apotheker sehr oft schon diese Rolle, um unterbrechungsfrei die Patientinnen und Patienten mit Arzneimitteln zu versorgen, die sie chronisch brauchen oder die sie akut brauchen. Das entlastet das hausärztliche System und das Notarztsystem. Und das ist eine wichtige neue Voraussetzung, um dem demografischen Wandel, der ja auch die Heilberufe trifft und insbesondere die Ärztinnen und Ärzte trifft, dass wir dem etwas entgegensetzen. Und da liegen wir in Deutschland ganz, ganz weit hinten in der Entwicklung.
Dass sich die Ärzteschaft an den Gedanken wird gewöhnen müssen, den Eindruck habe ich auch. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie sich schon wahnsinnig weit sind auf diesem Weg, sich daran zu gewöhnen. Der Widerstand aus der Ärzteschaft war ja doch massiv gegen diese Pläne der Ministerin.
Ja, wenn wir den Brief lesen, müssen wir aber auch sehen, dass das Intro des Briefes der Ärzteschaft, des offenen Briefes an die Ministerin, ja zu einem großen Teil erstmal darin bestärkt hat, dass Apothekerinnen ein wichtiger Teil der Daseinsvorsorge sind, dass die Ärzteschaft sich ein Gesundheitswesen ohne öffentliche Apotheken nicht vorstellen kann und schließt dann diesen unterstützenden Beitrag damit, dass sie es sehr begrüßen würden, wenn die Apotheken auch nachhaltig wirtschaftlich gestärkt werden. Danach kommt dann der Punkt, und im Übrigen sind wir dagegen, dass die Apotheken impfen und Medikamente ohne Rezept abgeben. Wir sind da in einem sehr guten Austausch. Die Reaktion ist verständlich, aber wir haben ganz klar die Politik und ganz persönlich die Ministerin auf unserer Seite, denn die Ministerin will ja den Ärzten nichts wegnehmen und den Apothekern geben. Keiner soll finanziell benachteiligt oder bevorteilt werden. Das wird deshalb gemacht, um die Versorgung von Patientinnen und Patienten und Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland besser sicherzustellen.
Wunderbar. Wir haben über den weiteren Fahrplan schon grob gesprochen. Vielleicht schon kommende Woche ist der Referentenentwurf zu erwarten. Wir sind gespannt, was dann da alles drinsteht. Ich denke, wir werden hier auch wieder sitzen und darüber sprechen. Vielen Dank erstmal, Thomas Preis.
Vielen Dank, Herr Müller.
PZ nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.